Ich danke für die Einladung und habe heute vor, über Trauerarbeit nach frühem Kindsverlust zu sprechen, wobei ich zunächst die Trauerarbeit als solche, als einen ganz natürlichen Vorgang, der dem Menschen geschenkt ist, vorstellen möchte, aber auch mit den Schwierigkeiten, wo also die Trauerarbeit ins Stocken geraten kann. Und dann werde ich über die Besonderheiten der Trauer nach einer Fehlgeburt, nach einer Abtreibung und nach dem Verlust eines Kindes durch pränatale Diagnostik sprechen. Bevor wir all dies tun, möchte ich mit Ihnen ein Gebet sprechen, welches ich in dem Kreuzweg für Ungeborene formuliert habe, weil letztlich ist das, was wir hier tun, ohne Gottes Segen und ohne seine Hilfe nicht von Erfolg gekrönt. Wir danken dir, Herr, für die wunderbare Schöpfung, für das Geschenk des Lebens. Dein Wort hat alles erschaffen, dein Licht lässt alles werden. Wir bitten dich, vergib uns, wo wir das Leben nicht geachtet haben, in Gedanken und Worten, im Handeln und im Unterlassen. Vergib uns, wo wir das Leben nicht geschützt haben, in Gedanken und Worten, im Handeln und im Unterlassen. Vergib uns, wo wir das Leben nicht angenommen haben, in Gedanken und Worten, im Handeln und im Unterlassen. Wir wollen unsere Schuld in Reue vor dich bringen, Herr Jesus Christus, und um dein Erbarmen bitten. Amen. Des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Trauerbewältigung nach vorgeburtlichem Kindsverlust. Trauern ist ein komplexer psychischer Vorgang, welcher als eine existenzielle Erfahrung zum menschlichen Leben gehört, wie die Freude und der Schmerz. Trauerarbeit ist ein individuell gefärbtes Erleben, welches in Phasen verläuft, welche ich kurz beschreiben möchte. Die Schweizer Tiefenpsychologin Verena Kast veröffentlichte im Jahre 1982 ein Buch unter dem Titel Trauern, Phasen und Chancen des psychischen Prozesses. Im ersten Teil meines Vortrags werde ich diesen Prozess in seiner Entwicklung beschreiben und anschließend auf typische Komplikationen eingehen. Im zweiten Teil werde ich die besondere Situation der Trauer nach Kindsverlust durch Fehlgeburt, Abtreibung oder infolge einer durchgeführten invasiven pränatalen Diagnostik darstellen. Der Verlust eines nahestehenden Menschen ist vom inneren Erleben mit der Reaktion auf eine Traumatisierung vergleichbar. Die erste Phase nach dem Verlust, bitte das nächste Bild, kann beschrieben werden als Phase des Erstarrens oder Nicht-Wahrhaben-Wollens. Der erlittene Verlust erscheint als nicht realistisch. Es wird oft das Gefühl der Gefühllosigkeit beschrieben, das Erstarrtsein im Schock über die konkrete Erfahrung der Endgültigkeit des Todes. Diese Phase scheint typischerweise einige Stunden bis zu Wochen anzudauern. Sie scheint bei plötzlich eingetretenen Todesfällen oft von längerer Dauer zu sein. Von großer Bedeutung ist es für die Betroffenen, dass ihnen einerseits genügend Wärme und menschliche Anteilnahme, andererseits genügend Abstand und Raum für die Selbstwahrnehmung gelassen werden. Für den Trauernden hat es eine große Bedeutung, diese Zeit der inneren Erstarrung authentisch durchleben zu dürfen. Es sollten keine Vorwürfe erfolgen, weil der Trauernde äußerlich so kühl und antriebslos wirkt. Die ungeweinten Tränen gehören in diese Phase. Wir kennen in Mose 1,19-26 das biblische Bild von Lot und seiner Frau, welche in der Rückschau zum Ort der Katastrophe zur Salzsäule erstarrt. Sie kann sich nicht nach vorn der Zukunft zuwenden. Sie bleibt erstarrt im Blick zurück und nimmt nicht mehr am Leben teil. Ich werde Ihnen im dritten Vortragsteil eine Frau mit solch einer pathologischen, so einer krankhaften Trauer nach Abtreibung mit eben diesem Verhalten vorstellen. Wenn Sie an Menschen denken, welche nach traumatischen Erfahrungen, beispielsweise im Krieg oder nach Naturkatastrophen, wie erstarrt sind, ist dieses taub oder tump sein oder im Englischen numbing, ein typischer Ausdruck der posttraumatischen Belastungsstörung. Beim Nichtbewältigen dieser Phase ist dieses innere Erstarrtsein ein chronisches Verhaltensmuster. Der Phase der Empfindungslosigkeit folgt, bitte weiter, Phase der aufbrechenden Emotionen. In dieser Phase ist der schnelle Wechsel intensiver Gefühle typisch. Wut, Trauer und Zorn können abwechseln mit Angstgefühlen und Ruhelosigkeit. Der Zorn kann sich sowohl auf den Verstorbenen richten, der einem durch das Sterben diese Verletzung angetan hat, als auch auf an der Phase des Sterbens Beteiligte. Der Zorn kann sich auch auf Gott richten oder auf ein blindes Schicksal, welches diesen Tod zugelassen hat. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Schuld fällt ebenfalls in diese Phase. Der Umgang mit real erlebter Schuld und die Erfahrungen der Aufarbeitung oder des Verdrängens sind bedeutsam. Es gibt einen Zusammenhang zwischen den Chancen zum Gelingen dieser Trauerarbeit und der Qualität der Beziehung zwischen Angehörigen und Toten. Groff und Halifax wiesen nach, dass bei einer guten Kommunikation die Schuldgefühle zwischen Hinterbliebenen und Sterbenden wesentlich geringer waren. Die Dauer dieser Trauerperiode wird auch durch die Intensität von Schuldgefühlen beeinflusst. In der psychotherapeutischen Arbeit spielt auf Seiten der Schuldgefühle sowohl die Auseinandersetzung mit realer Schuld als auch mit Schuldkomplexen eine Rolle. Je mehr die Beziehung schuldhaft auf die eine oder andere Weise belastet ist, desto schwieriger kann sich das Durcharbeiten der Emotionen gestalten. Hier spielen auch eigene Bestrafungsfantasien eine Rolle. Verursachte reale oder vermeintliche Schuld kann den Weg zurück zum Leben entscheidend blockieren. In besonderem Maße wird dies bei der Behandlung von Frauen deutlich, welche nach einer Abtreibung an der Verlusterkrankung nach Abtreibung, dem Post-Abortion-Syndrom, leiden. Wenn Frauen nach einer Abtreibung um den Verlust ihres nicht geborenen Kindes trauern, tritt die Schuld am Tod des Kindes zentral erschwerend zur Trauer hinzu. Ich werde im Verlauf des Vortrags darauf eingehen. Je konkreter die Beziehung zum Verstorbenen war, desto konkreter kann in der Regel auch die Trauerarbeit verlaufen. Je konfliktreicher und distanzierter die Beziehung war, desto größer wird die Gefahr, das nicht gelebte Leben nun in Illusionen zu projizieren und sich an dem ungelebten Leben der nicht gelebten Beziehung festzuklammern. Dies gilt insbesondere für einen sehr frühen Kindsverlust, vor oder nach der Geburt. Die nicht gelebte Beziehung kann zum Füllhorn meiner Wünsche nach Beziehung allgemein werden und es ist der eigenen Entwicklung zu mehr Beziehungsfähigkeit hinderlich, auf nicht gelebte Beziehungen fixiert zu bleiben. Gerade die Neigung zur Selbstbestrafung bei realer oder vermeintlicher Schuld kann diese Fixierung weiter verfestigen, da die Sühne unbewusst in einer Orientierung zum nicht gelebten Leben gesehen wird. Ich darf nicht leben, ich darf nicht weiterleben. Das bleibt dann nicht ohne Folgen für die Menschen im Umfeld einer so nach rückwärts in die versäumten Chancen und Lebensräume orientierten Person. Bei dauerhafter Fixierung wird Beziehungsverlust, Einsamkeit und noch größere Sehnsucht nach dem nicht gelebten mit Suchtneigung, Depression und möglicherweise Suizidalität die Folge sein. Der Abschied von Sehnsüchten ist schwerer als der Abschied von realen Erfahrungen. Insofern ist bei dem Abschiednehmen von vor der Geburt verstorbenen Kindern neben der Trauer um das nicht gelebte Leben des Kindes auch die Trauer in Bezug auf das nicht gelebte gemeinsame Leben und auf den Verlust an Leben für den Trauernden selbst von großer Bedeutung. Auch für diesen Traueraspekt in Bezug auf das eigene, nicht gelebte Leben gilt wie für die Trauer um Verstorbene, je authentischer ich mein Leben lebe, desto eher werde ich Abschied nehmen können. Abschied nehmen von den Aspekten der Trauer um das verstorbene Kind und die mit dem Kind verstorbene Lebensgeschichte. Je mehr mein eigenes Leben von ungelebten Sehnsüchten und verdrängten Emotionen dominiert, Mangel an realer Substanz hat, desto größer ist die Gefahr, in die Idealisierung zu fliehen und mich aus der verbleibenden Realität zu verabschieden. Die Trauerarbeit ist in ihrem Gelingen oder Scheitern insofern ein Spiegel des bisher gelebten oder auch nicht gelebten Lebens. Wichtig für die Personen im Umfeld eines Trauernden ist es auch, in der Phase der aufbrechenden Emotionen die unter Umständen massiven emotionalen Ausbrüche mitzutragen. Ein Wegrationalisieren oder ein Kleinreden, ein Ablenken oder Abschwächen ist wenig hilfreich und soll häufig mehr den Helfer entlasten. Das Dasein und Annehmen sind die wesentliche Basis, um bei der Trauerarbeit Hilfe zu leisten. Die dritte Phase der Trauerarbeit ist die Phase des Suchens und sich Trennens. Die Suche nach dem, worauf man endgültig verzichten muss, ist zugleich eine Suche nach der Möglichkeit, das, was mir wesentlich von der Beziehung zu dem Verstorbenen bleibt, als Teil von mir zu sehen und zu integrieren. Je besser dies gelingt, desto weniger besteht die Gefahr, sich in dieser Phase zu verlieren, wobei die normale Dauer Monate bis Jahre betragen kann. Das Aufsuchen von Orten, die der Verstorbene liebte, das Entdecken von Ähnlichkeiten bei anderen im Äußeren oder im Verhalten, das Träumen von erneuten Begegnungen mit dem Verstorbenen stehen im Dienste der Verinnerlichung des endgültigen Verlustes und der Einbindung dessen, was bleiben soll vom Verlorenen, in meine eigene Beziehung zum Leben und zu den Menschen. Das Muster von Suchen, Finden und sich Trennen ist das Grundmuster der psychosozialen Entwicklung. Schon in den ersten Monaten und Jahren des Lebens ist von entscheidender Bedeutung für die eigene Bindungsfähigkeit, wie intensiv die erste Bindung sein konnte und sein durfte. Je intensiver die Erfahrungen mit positiver Bindung waren, desto leichter kann das im Urvertrauen gestärkte Kind in die Phase des Sich-Trennens gehen und in immer neuer Rückversicherung in die erfahrene Nähe erneut Distanz wagen. Dieser Rhythmus ist so natürlich wie das Ein- und das Ausatmen, wie Wachsein und Schlafen. Das Suchen muss das Finden erfahren, damit sich im Anschluss Trennung ereignen kann. Die Bindungsfähigkeit und die Fähigkeit loszulassen hängen also eng miteinander zusammen. Sie bedingen einander im Kern. Wenn ich mich nicht authentisch binden konnte, werden die Ängste vor dem Sich-Trennen den Trauerprozess behindern oder unmöglich machen. Verena Kast beschreibt, dass verhinderte oder unterdrückte Trauer dazu führt, ich zitiere, die Welt als bedeutungslos, die eigene Existenz als wertlos und die Zukunft als hoffnungslos zu erleben, dass also Störungen in Richtung depressiver Reaktionen erfolgen. Zitat Ende. Ein Fallbeispiel meiner psychotherapeutischen Arbeit soll den Zusammenhang zwischen erlebter Symbiose und Bindungsfähigkeit mit der Möglichkeit, Trauerarbeit zu leisten und im Sich-Trennen den neuen Beginn zu wagen, erläutern. Meine Patientin hatte keine Chance auf eine symbiotische Beziehung zu ihrer Mutter in der ersten Lebensphase. Schon mit 3 Monaten musste sie eine schwere lebensbedrohliche Herzoperation überstehen und war lange im Krankenhaus. In dieser Zeit erkrankte ihre Mutter an einer sich rasch verschlechternden Erkrankung, sodass ihr Vater zwischen 2 Krankenhäusern täglich in Angst um das Leben von Frau und Kind hin und her fuhr. Die Mutter war mehr im Krankenhaus als zu Hause und verstarb, als die Patientin 3 Jahre alt war. Sie wurde in diesen 3 Jahren von einer Schwester der Mutter versorgt. Die Frau, welche ihr Vater wenige Wochen nach dem Tod seiner ersten Ehefrau aus Vernunftsgründen heiratete, wurde ihr zur zweiten Mutter. Umso schmerzlicher erfuhr sie die Trennung, als der Vater sich nach einigen Jahren scheiden ließ und der Tochter mit körperlicher Gewalt und Androhungen verbot, weiter Kontakt zur zweiten Mutter zu haben. Die Patientin entwickelte auch zu ihrer dritten Mutter eine gute Beziehung, aber sie geriet in eine depressive Erkrankung und zeigte Störungen wie nach einer Traumatisierung. Sie kann sich schlecht von Beziehungen trennen, auch wenn sie dies vom Kopf her will. Sie kann sich nicht gut binden, auch wenn sie sich danach sehnt. Darunter leidet ihre Ehe und darunter leidet auch die Beziehung zu ihren zwei Kindern. Ich bitte Sie, das folgende Bild, welches in unserer therapeutischen Arbeit entstand, ich arbeite mit dem Katatym-Bilderleben, das ist eine tiefenpsychologische Technik, auf der Symbolebene, ich bitte, dieses Bild auf sich wirken zu lassen. Sie sehen ein kleines Boot im Wasser. Es scheint auf den Wellen zu treiben. Der Leuchtturm links sendet Lichtsignale, sonst ist alles grau. Soweit im Kontext des Vortrags möglich, möchte ich kurz die Deutung des Bilds erläutern, wie ich sie mit der Patientin erarbeitet habe. Die Patientin sieht in dem Leuchtturm ihren Vater als richtungweisende Instanz, aber fern. Die gespürte Erfahrung ist Einsamkeit, Traurigkeit, Verlassenheit. Die Patientin hat die ersehnte Symbiose mit der Mutter nie erleben können und musste die versuchte neue Bindung zur zweiten Mutter sterben lassen. Sie hat Angst vor Nähe und sehnt sich danach. Vor allem hat sie Angst, Nähe in ihrem gegenwärtigen Leben wirklich zuzulassen, weil sie Angst hat, dass ein erneuter Verlust sie zerbrechen würde, so wie ein Sturm das Boot. Brown und Harris wiesen nach, dass Menschen, die in ihrer frühen Jugend einen Elternteil verloren haben, mehr dazu neigen, bei dem späteren Verlust eines Partners heftiger zu reagieren als andere, die nicht so sehr geprägt sind durch einen frühen Verlust. Sie reagieren auch auf Verlusterlebnisse im späteren Leben heftiger als andere. Wesentlich für meine Patientin ist, dass sie sich von einer Tiefe getragen weiß, welche in Verbindung steht zur Transzendenz. Sie glaubt, dass ihre Mutter von dort, wo sie jetzt ist, mit ihr in Verbindung steht und dass ihre Liebe sie in sichtbaren und unsichtbaren Engeln begleitet. Verena Kast schreibt zur optimalen Symbiose, zitiere, die optimale Symbiose kann dort gelebt werden, wo es einem Menschen gelingt, die kleinkindliche Sehnsucht nach der Mutter in Sehnsucht nach Transzendenz und in die Möglichkeit zu verwandeln, mit diesem Transzendenten zu verschmelzen. Und welchen Namen er immer dieser Transzendenz geben mag, daraus Kraft zu beziehen, um sich so autonom wie möglich in seinen alltäglichen Gegebenheiten zu bewegen. Bei diesem Verschmelzen mit Transzendenz muss nicht der Mensch seine Grandiosität beweisen und darunter leiden, dass er die Ansprüche nicht erfüllt. Er hat Teil an Großem, von dem er sich aber unterscheidet. Zitat Ende. Die Einbeziehung dieser Ebene der Transzendenz in die psychotherapeutische Arbeit halte ich auch und gerade mit Trauernden für eine wesentliche Hilfe. Die gelungene Trauerarbeit mündet, bitte nochmal zurück zum vorherigen Bild, die gelungene Trauerarbeit mündet in die vierte Phase, die Phase des neuen Selbst- und Weltbezugs. In dieser Phase wurde das, was mich an den oder die Verstorbene bindet, verinnerlicht. Diese Integration wandelt und bereichert den Trauernden, vertieft und ergänzt den eigenen Selbst- und Weltbezug. Ich bin nicht mehr der, der ich war vor dem Verlust und ich habe dies zugelassen und angenommen. Ich öffne mich neu dem eigenen Leben unter Integration des Verlorenen in mein eigenes Selbst. Ich habe in der Trauerarbeit das Verlorene auf eine neue Weise wiedergewonnen. Am Beispiel einer Frau, welche im Kontakt zu dieser Transzendenz in ihrem gelebten und erfahrenen Glauben die Kraft fand, insgesamt 4 Fehlgeburten anzunehmen und zu tragen, möchte ich nun überleiten zum zweiten Teil meines Vortrags, der Trauer nach Fehlgeburt. Bitte Bild 4. Die betroffene Frau hatte nach der glücklichen Geburt einer Tochter 4 Fehlgeburten erlitten. Später brachte sie noch eine Tochter zur Welt. Die beiden letzten der alle im ersten Trimenon verstorbenen Kinder konnten in einem Grab beigesetzt werden, welches für vorgeburtlich verstorbene Kinder eingerichtet wurde. Ein Rosenbaum erinnert an die Stelle der Beisetzung. Auf dem Grabstein steht, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Wir wissen, der Liedtext spricht davon, dass Gott an jedes Kind kennt und es lieb hat. Die Kinder starben so früh, dass die Eltern nicht wussten, welches Geschlecht die Kinder hatten. Sie entschieden sich für einen Doppelnamen. wobei der Name Maria den Glauben zum Ausdruck bringt, dass die Gottesmutter Maria den nun bei Gott lebenden Kindern ihre mütterliche Liebe schenken wird. Zitate aus dem Psalm 139 verdeutlichen, dass Gott die Kinder wunderbar im Schoße der Mutter gewoben hat. Die Nähe Gottes und ihr Ursprung in ihm wird ihnen so die Hoffnung ewiges Leben schenken. Das Bild von Sieger Köder gibt in den lichtvollen Farben des Regenbogens Ausdruck von dieser Hoffnung über den Tod hinaus. Die Frau schrieb zu einem bekannten Lied einen Text: Gabriel, Marie, wo bist du denn nur? Sie beschreibt in dem Lied, in dem Text, die Freude auf das Kind und die Trauer über den Verlust, und es endet mit den Worten: Gabriel, Marie, du bist bei Gott. Wir können kurz einmal in das Lied hineinhören. Es erklang auch schon, als Sie vorhin kamen. Leider kann ich es nicht ganz jetzt spielen wegen der Zeit, aber vielleicht nehmen wir uns mal einen Eindruck von dem Lied. Bisschen weiter vielleicht. Sind wir es dann? Die Atmosphäre dieses Liedes möchte ich auch noch durch einen Gebetstext verdichten, welchen ich nach dem Tod unseres ungeborenen Kindes in der 10. Schwangerschaftswoche schrieb. Der Text heißt: An unser ungeboren verstorbenes Kind und seinen Engel. Du großer Engel, wenn du zurückfliegst in das Licht, sag meinem Kind, dass ich es liebe. Du großer Engel, wenn du sein Lachen hörst, still meine Tränen mit seinem Glück. Du großer Engel, deck seinen kleinen Leib mit deinen Flügeln zu. Nie sah ich seine Augen, nie hielt ich seine Hand, nie spürte ich seinen Atem. Du, großer Engel, ich danke dir, dass du seine Seele zu meiner Seele begleitest. Ich danke dir, dass du die Brücke bist, dass du der Helfer bist, dass in deiner Gottesnähe mein Kind geborgen ist. Amen. Was ist dem Liedtext und dem Gebetstext in Bezug auf die Trauerverarbeitung gemeinsam? Gemeinsam ist ihnen die transzendente Ebene, die eine große Hilfe bei der Trauerarbeit und Trauerbewältigung schenkt. Es ist ein Unterschied, ob ich um ein geliebtes Kind trauere, das ich bei Gott geborgen weiß, oder ob ich mit der Vorstellung lebe, dass mein Kind als Klinikmüll verbrannt und die Asche verarbeitet wurde. Die Tiefendimension der Trauer bringt uns in Berührung mit den Grenzen des Lebens, mit den Grenzen der Erkenntnis und verweist zugleich auf etwas, das unbegrenzt trägt. Rainer Maria Rilke hat dies in einem Herbstgedicht zum Ausdruck gebracht. Er schreibt: Wir alle fallen, diese Hand da fällt, und schau dir andere an, es ist in allen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Eine Patientin, welche ein Kind geboren, ein Kind durch Fehlgeburt verloren und ein Kind abgetrieben hat, berichtete mir von ihrer Erfahrung bei der Fehlgeburt als ganz junge Frau, ohne einen tragenden Hintergrund. Sie hatte Blutungen und im Krankenhaus verlor sie auf dem Weg zur Toilette ihr Kind. Es war in der Fruchthülle ihren Augen entzogen. Sie war traurig und schockiert. Die Krankenschwester meinte, sie solle sich nicht so haben, das passiere jeder zweiten Frau. Die Mutter war genauso kalt. Die Frauenärztin meinte, sie solle schnell wieder schwanger werden, das sei die beste Medizin. Niemand sah mich mit meiner Trauer um mein Kind. Dann habe ich mich auch verhärtet. Viele Frauen beklagen, dass die Umwelt, auch die eigene Familie, sich schnell von dem Verlust abwenden. Frau muss schnell wieder funktionieren. Selbst der eigene Ehemann wird häufig als emotional fern erlebt und auf eine Weise ist er es ja auch. Ein Mann kann nicht nachempfinden, was es heißt, mit dem eigenen Leib und mit der eigenen Seele zu spüren, dass kindliches Leben in einem heranwächst, dass kindliches Leben in einem stirbt. Diese Erfahrung der Leere brachte eine Frau zum Ausdruck, welche nach dem Verlust ihres Kindes sagte, ich habe geboren und halte kein Kind im Arm. In den Krankenhäusern hat es sich etabliert, von nach Frühgeburt oder später Fehlgeburt verstorbenen Kindern Fotos zu machen, um sie auf Wunsch den Eltern mitgeben zu können. Auch das Herrichten der verstorbenen Kinder und Zeit für Trauer und Abschied sind sehr wichtig, um dem Wunsch nach konkretem Kontakt zum verstorbenen Kind nachzukommen. Bei einer Überforderung mit solchen Ritualen in der aktuellen Situation sollte der Wunsch genau erfragt werden, ob die Mutter, der Vater vielleicht einige Stunden später nochmals die Möglichkeit zum Abschied nehmen geboten bekommen möchten. Um die Trauer festmachen und die Trauerarbeit konkreter gestalten zu können, ist es ratsam, dem ungeboren verstorbenen Kind einen Namen zu geben. Dies gilt sowohl für Kinder, welche kurz vor der Geburt verstarben, als auch für jene, welche im ersten Trimenon zu Tode kamen. Denn im Erleben der Frau ist es immer ein ganzes Kind, das stirbt. Ein ganzes Kind, um das sie trauert. Auch wenn das Kind im ersten Trimenon noch sehr klein ist. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. So hört Jesaja Yahweh sprechen. Einen Namen haben verdeutlicht die personale Würde. Einen Namen nennen schafft Beziehung. Einem verstorbenen Kind einen Namen geben heißt, diese personale Würde zu verdeutlichen, in Beziehung zu treten. Dieser Name kann auch im Namen eines Trauerrituals dem Ungeborenen gegeben werden, was die Bedeutung dieses vorgeburtlich verstorbenen Menschen als Mitglied einer Familie, einer Gemeinschaft betont. Bitte das nächste Bild. In Münster habe ich im Mai 2000 Alpha et Omega gegründet. Einmal im Monat beten wir Rosenkranz und feiern die heilige Messe in den Anliegen des Lebensschutzes. Und ich danke der Frau, die dieses Label entworfen hat, denn sie selbst ist nach 2 Abtreibungen zutiefst psychisch erkrankt. Und wir sind wirklich noch weit von Heilung entfernt. Sie hat eine Psychose entwickelt, muss immer wieder in die Klinik und findet in ihrer Familie keine Unterstützung, dass sie das Post-Abortion-Syndrom behandeln lassen möchte. In den Wochen vor Ostern laden wir bei Alpha et Omega über die Zeitung besonders Mütter und Väter ein, welche um ein ungeboren verstorbenes Kind trauern, um mit ihnen den Weg vom Kreuz der Todeserfahrung zum Licht des Ostermorgens zu gehen. Leid anschauen, Leid ernst nehmen, Leid annehmen und in der Gemeinschaft tragen, sind zutiefst menschliche Rituale im Umgang mit dem, was uns trauern lässt. Es wäre Ausdruck der Wertschätzung der Kirche für die Trauer um ungeboren Verstorbene, wenn sie Trauergottesdienste als feste Einrichtung schaffen würde für Eltern, welche um ein ungeborenes Kind trauern, unter Integration der nach Abtreibung trauernden Eltern. Denn Trauer kann verbinden über die Grenzen von Ursache und Schuld hinaus. Dies wäre auch Ausdruck der kirchlichen Wertschätzung für die von einem frühen Kindsverlust betroffenen Mütter und Väter, für die Familien. Begräbnisstätten für ungeboren Verstorbene sind ebenfalls wichtig, um einen Ort der Trauer zu haben, um die Trauer orten zu können. Die Trauer orten können. Dies ist oft der Wunsch von Frauen, welche nach einer Abtreibung trauern. Wenn der Körper des ungeboren verstorbenen Kindes nicht bestattet werden kann, ist es für viele hilfreich, sich zu Hause je nach Glaubenssituation ein Trauersymbol oder ein christliches Motiv schön dekoriert als persönliche Erinnerungsstätte einzurichten. Auch in der Natur werden Orte der Trauer aufgesucht, Blumen oder Bäume gepflanzt, Steine errichtet. Leider gibt es bislang in Deutschland nur wenige öffentliche Gedenkstätten für durch Fehl- oder Frühgeburt verstorbene Kinder. Und ich habe jetzt gehört, in Hamburg soll es eine Gedenkstätte für durch Abtreibung verstorbene Kinder geben. Ich kann das nicht bestätigen. Bislang habe ich immer gedacht, es gibt gar keine. Ich werde das aber überprüfen. Das Freitag gehört bei einem Vortrag, soll in Hamburg eine geben. Ich möchte nun auf die Trauer nach der Abtreibung eines ungeborenen Kindes eingehen. Jede Abtreibung ist genau wie jede Fehlgeburt ein Trauma. Die Trauer nach Abtreibung wird weitgehend gesellschaftlich aus verschiedenen Gründen tabuisiert. Bei über 8 Millionen Abtreibungen, wie Professor Manfred Spieker, der Sozialwissenschaftler aus Osnabrück, ermittelte in den letzten 30 Jahren in Deutschland, kann von einer kollektiven Verleugnung und Verdrängung dieses tabuisierten Themas gesprochen werden. Sie müssen sich vorstellen, eine Großstadt, ich komme aus Münster, das sind ungefähr 300.000 Einwohner. Eine Großstadt nur voll mit Kindern. Wenn Sie mal durch eine Großstadt fahren, stellen Sie sich einen Moment lang vor, Sie würden überall nur Kinder sehen. Und wenn Sie das Ende der Stadt erreicht haben, müssten Sie sich sagen, all diese Kinder sind tot. Das passiert in Deutschland in jedem Jahr. Eine Großstadt voll Kinder. Die sterben durch Abtreibung. Auf politischer Ebene gilt weitgehend, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Entsprechend findet so gut wie keine wissenschaftliche und politische Beschäftigung mit der Thematik statt. Die kollektive Verdrängung kommt der Verdrängungsneigung der betroffenen Frau entgegen, sodass es oft ein langer Leidensweg ist, bis die der posttraumatischen Belastungsstörung entsprechenden Symptome des Post-Abortion-Syndroms, der Verlusterkrankung nach Abtreibung, erkannt werden. Die Behandlung setzt dann voraus, einen in diesem Feld kompetenten Therapeuten zu finden, was wiederum eine entsprechende Ausbildung voraussetzen würde. Ich bin an anderer Stelle ausführlich auf diese Zusammenhänge eingegangen und möchte hier mit der Definition des Post-Abortion-Syndroms sowie typischen Symptomen und Zeiten der Manifestation fortfahren. Anschließend möchte ich in einer Falldarstellung die typischen Schwierigkeiten der Trauerarbeit für betroffene Frauen und Männer verdeutlichen. Das Post-Abortion-Syndrom, vielleicht nochmal die Definition vorher, ich glaube, da ist jetzt schon, wenn Sie noch eins zurückgehen, eine Folie zurück, glaube ich. Ja. Das Post-Abortion-Syndrom ist eine seelische Erkrankung nach Abtreibung mit psychischer und oder psychosomatischer Symptomatik, die in einem zeitlich variablen Intervall auftritt, so ist meine Definition. Es handelt sich um eine Sonderform der posttraumatischen Belastungsstörung. Der Zusammenhang mit dem Trauma der Abtreibung wird oft verdrängt. Der Zusammenhang mit körperlichen und seelischen Störungen ist für Betroffene und Helfer oft nicht direkt erkennbar, wie dies auch für die posttraumatische Belastungsstörung gilt. Ich fasse die typischen seelischen und körperlichen Störungen des Post-Abortion-Syndroms erneut der Übersichtlichkeit halber jetzt in einer Tabelle zusammen. Typische seelische Störungen, Depressionen, zum Teil laviert, das heißt versteckt, Schlafstörungen, die gehören ja wesentlich zu einer Depression, Albträume, Wiederholungsalbträume, quälend, Angst- und Panikattacken, Schuldkomplexe, Beziehungsstörungen, die dann zur Scheidung, zum Überbehüten geborener Kinder führen, durch eine Bestrafungsfantasie, die mit Schuldkomplex oft verbunden ist. Das führt dann zum Post-Abortion-Survivor-Syndrom, was Professor Philipp Ney und Marie-Peters Ney gut beschrieben haben. Marie-Peters Ney hat im letzten Jahr, als wir uns von Human Life International in Lourdes trafen, darüber berichtet. Suchtentwicklung, Essstörung, Psychose-Manifestation, Suizidalität. Sie können dies alles nachlesen. Ich habe Ihnen ausgelegt, dass in diesem Jahr habe ich eine Buchveröffentlichung mitmachen dürfen von einer Vorlesungsreihe, an der ich teilnehmen konnte. Hier vorne liegen Zettel und auch im weiteren Bereich, die Sie austeilen können. Da können Sie diese Details nachlesen. Typische körperliche Störungen, psychosomatische Erkrankungen mit Organmanifestationen, je nachdem, wo der Schwachpunkt ist. Migräne, Rückenbeschwerden, asthmatische Beschwerden, Herzbeschwerden, Reizmagen, Reizdarm, Menstruationsbeschwerden, Hauterkrankungen. Typische Zeiten, unmittelbar nach der Abtreibung, vielleicht aber auch erst nach einer Phase der vermeintlichen Entlastung, Wochen oder Monate später. Um den Geburtstermin des abgetriebenen Kindes zum Sterbetag des Ungeborenen. Bei erneuter Schwangerschaft oder Geburt oder auch im sozialen Umfeld. Bei schwerer Erkrankung oder Unfall geborener Kinder, da kommen dann diese Bestrafungsfantasien wieder zum Tragen. Nach einem Todesfall, auch wenn einem dann klar wird, dass das abgetriebene Kind kein Grab hat, ein Ort zur Trauer fehlt. Nach Trennung oder Scheidung. Nach dem Auszug der Kinder an Schwellensituationen im Leben wie dem Klimakterium, den Wechseljahren, bei dem Gedanken an den eigenen Tod. Ich möchte Ihnen jetzt einen Fall aus ärztlich-therapeutischer Arbeit vorstellen. Lassen Sie bitte das folgende Bild auf sich wirken. Die Patientin hat sich links von der Bildmitte in einem Käfig dargestellt. Auch in dieser Darstellung fehlen Hände und Füße als Ausdruck der Ohnmacht und der fehlenden Bodenhaftung zum Leben durch das Gebundensein an die Post-Abortion-Thematik. Die Patientin berichtet 90% der wachen Zeit um die Abtreibungsthematik und die Schuldzuweisung an sich und an ihren Ehemann zu kreisen. Sie ist depressiv gestimmt, sie hat ihren Antrieb verloren. Auch darauf weisen die fehlenden Hände hin. Sie kann nicht mehr zufassen, ihr Leben nicht mehr gestalten. Der Mund ist traurig herabgezogen, die Augen schauen wie erschrocken. Die Frau steht in roter Farbe, welche sie als das Blut beschreibt, welches ich an meinem ungeborenen Kind vergossen habe, wie sie sagt. Die Fragezeichen sollen das warum haben wir das getan, zum Ausdruck bringen. Auch die Frage des Ausgangs aus dem Gefängnis von Schuld und Depression ist hier dargestellt. Unter dem Käfig hat die Frau ihren Mann gemalt. In einer Sprechblase ruft er seiner Frau, ich liebe dich zu, aber seine Worte und ihre Bedeutung können die Frau nicht erreichen. Im linken Bildteil sind Sequenzen der Vergangenheit dargestellt. Der blaue Weg soll die gemeinsam gelebten 15 Ehejahre vor der ersten Schwangerschaft darstellen. Beide gingen ihrem Beruf nach, man gönnte sich etwas und reiste gern. Die dunklen Haken sollen, so die Patientin, verdeutlichen, dass etwas Dunkles immer mehr in die Beziehung eingedrungen ist und bei der Abtreibung zugeschlagen hat. Sie sagte wörtlich, da hat der Gehörnte zugeschlagen. Im oberen Bildteil sieht man ein Haus mit Garten, davon träumte das Paar. Ein zweites Kind sollte die Wunden der Abtreibung heilen, im Bild aus Gottes Hand vom Storch gebracht dargestellt. Ein Ersatzkind ist nicht selten nach einer Abtreibung, ein Heilungsversuch. Die Hoffnung, sich in dem Kind versöhnen zu können und die Abtreibungsfolgen zu überwinden, erfüllte sich nicht. Allerdings ließen die Selbstmordgedanken nach, von der die Frau gequält wurde. Das Kind kam nach 25 Stunden Wehen und Geburtsstillstand durch Kaiserschnitt zur Welt. 25 Stunden Wehen. Unter der Geburt in den Wehen quälten die Patientin die Gedanken an ihr durch Abtreibung gestorbenes Kind. Sie konnte sich körperlich nicht für das zweite Kind öffnen. Wie sie sich seelisch unter dem Eindruck der sich ständig wiederholenden Schuldfantasien und Erinnerungen an die Abtreibungssituation ihrem Kind bis heute nicht öffnen kann. Hebammen berichten, dass gerade in der Geburtssituation frühere Abtreibungen Thema werden und sie daher gerne vor der Geburt darüber Bescheid wissen, damit Komplikationen, wie in diesem Fall, in einem höheren Prozentsatz nach Abtreibung zu rechnen ist. Das Kind bleibt im Bild außerhalb des Käfigs. Die Mutter kann es emotional nicht wirklich willkommen heißen, da sie in Schuldzuweisungen und in Streit blockiert ist. Die Mutter liebt das Kind und kann sich nicht an ihm freuen. Der Vater liebt das Kind und kann seine Freude nicht mit seiner Ehefrau teilen. So beginnt das Post-Abortion Survivor-Syndrom, die Erkrankung des Systems Familie, ausgetragen in den Beziehungsdefiziten im Umgang mit den geborenen Kindern. Oft wissen sie gar nichts von ihrem abgetriebenen Geschwisterkind oder den Geschwisterkindern. Aber ein Schatten liegt von Anfang an über der Beziehung zwischen Mutter, Vater und Kind. Wie gesagt, ist auch das Überbehüten eine mögliche Folge. Der Anfang wird in diesem Fall eben in der Deutung der Mutter sichtbar. Ihr Kind sei als Strafe Gottes nach der Geburt erkrankt, als es Fieber bekam nach den langen Wehen. Und es stünde ihr ein gesundes Kind gar nicht zu, als es kurz nach der Geburt für einige Tage in die Kinderstation verlegt werden musste. Durch Überbehüten wird die natürliche Entwicklung und Expansionskraft des Kindes erneut wie durch einen Käfig blockiert. Auch das Kind kommt in einen Käfig rein. Im rechten Bildteil sind Paare mit Kindern skizziert. Haha steht daneben. Die lachen miteinander. Die können sich freuen. Die lachen mich aus, so sagt die Patientin. Auch die sozialen Kontakte zu anderen Müttern und Vätern sind blockiert durch das Gefangensein in den kreisenden Gedanken. Die Patientin isoliert und verschweigt, was sie innerlich quält, aus Scham und Schuldgefühl, als typischer Vermeidungsreaktion. Dies erhöht erneut die Isolation, im Bild als Käfig symbolisch dargestellt. Die ganze Familie leidet unter der Isolation. Die Blume rechts unten im Bild hat keine Wurzeln. Die Tulpe als Frühlingsblume, ein Symbol für den Beginn des Lebens, kann nicht gedeihen, so wie die Familie in ihrem Gedeihen bedroht ist. Bitte das nächste Bild. Sie sehen jetzt was sehr Seltenes. Das sind die Bilder, die der Ehemann bei mir in der Sprechstunde innerhalb weniger Minuten gezeichnet hat. Der Ehemann dieser betroffenen Frau. Und auch er leidet an Post-Abortion-Syndrom. Mit dem Schwerpunkt bei der Symptomatik von Schuldzuweisungen an sich und depressiv gefärbten Bestrafungsfantasien. Die Untersuchung des Post-Abortion-Syndroms bei an Abtreibung beteiligten oder durch die Abtreibung ihres Kindes gegen ihren Willen traumatisierten Männern ist noch weiter verdrängt als die Erkrankung der Frauen und noch viel weniger untersucht. Dem Mann gehen Sätze durch den Kopf wie, ich zitiere, du bist ein Versager, du hast deine Frau und dein Kind nicht beschützt, ich verlange, dass ich leide, du bist ein Feigling, dass du dich nicht aufhängst. In einer Skizze hat der Mann links oben seine Frau gezeichnet, wie sie sich ständig selbst verletzt. Er hat dies durch eine Wunde an ihrem Kopf dargestellt. Unbewusst haben beide eine verhängnisvolle Übereinkunft, sich selbst zu quälen und das Gequältwerden durch den anderen als Bestrafung zu tolerieren. So sind sie im Teufelskreis ihrer Schuldfantasien gefangen. Im zweiten Bild hängt der Mann wie eine Marionette hilflos an der Hand seiner Frau. Ich komme nicht an sie ran und ich kann mich nicht entfernen. Er ist ohnmächtig ihren aggressiven Projektionen ausgeliefert. Da er sich innerlich den Auftrag gab, zu leiden, nimmt er die aggressiven Ausbrüche seiner Frau gegen ihn oft stumm und versteinert hin. Ich habe erlebt, sie hielt das Baby im Arm und sie bekämpften sich gegenseitig mit den übelsten Beschimpfungen. Sie müssen sich vorstellen, in welcher Atmosphäre das Kind dann heranwächst. Die rechte Hand der Frau ist zur Faust geballt und verdeutlicht ihre Wut auf den Ehemann, welche sich in täglichen Kleinkriegen entlädt. Das linke untere Bild zeigt den Ehemann, wie er versucht, über den steinigen Weg der gemeinsamen Vergangenheit, also der Abtreibung, mit der gemeinsamen Schuld zum Licht zu gehen, neu zu beginnen. Er versucht, seine Frau an die Hand zu nehmen, aber sie schaut zurück in die Vergangenheit. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass ich Ihnen jemanden zeige, der nach Abtreibung erstarrt ist. Sie ist erstarrt und fixiert auf den Blick in die Vergangenheit und Sie sehen, sie hat nur da ein Gesicht. Auf allen anderen Zeichnungen fehlt ihr das Gesicht. Das drückt aus, sie identifiziert sich nur mit der Vergangenheit. Sie verbietet sich, sich dem Leben erneut zuzuwenden. Ich möchte Sie bitten, jetzt Empfindungen der Patientin nach der Abtreibung, das nächste Bild, das wäre jetzt schon eins zu weit. Aber ich glaube, ich habe das, danke, Sie müssen noch einmal zurück. Ja, ich habe das nicht hier als Text, aber ich kann auch nur wegen unserer Zeit kurz daraus zitieren. Sie finden das aber auch in den Veröffentlichungen. Ich lese Ihnen kurz einige Zitate der Frau, wörtliche Zitate aus unserer therapeutischen Arbeit vor. Ich bin schuldig, wenn man erkennt, dass man das Wertvollste und Beschützenswerteste im Leben preisgegeben hat, sein eigenes Kind, unschuldig und wehrlos. Es gibt kein größeres Schuldgefühl auf dieser Welt und im Leben eines Menschen. Ich bin selbst nichts mehr wert. Mit welchem Recht lebe ich, wenn ich einem anderen dieses Recht verwehrt habe? Sie haben heute Morgen von Anne Lastman gehört, dass diese Wertlosigkeit auch ein typisches Symptom nach sexuellem Missbrauch ist. Und da Frauen, die sexuell missbraucht wurden, auch häufig diese Abtreibung erleiden, weil sie sich nicht genügend schützen können, weil sie sich nicht abgrenzen können gegen diesen mörderischen Überfall auf ihr Kind, vertieft es dann ihr Selbstwertdefizit. Und sie rutschen noch tiefer nach der Abtreibung in diesen Mangel an Selbstwert hinein. Meine Seele ist entzweit. Ich fühle mich beschmutzt und entwürdigt. Die Frau, die dieses Label gemacht hat, Alpha und Omega, hat gesagt, ich fühle mich beschmutzt im Schoß. Ich habe keinen Boden mehr unter den Füßen, keine innere Mitte mehr, drehe mich innerlich nur noch im Kreis. Ich leide unter Angst- und Panikzuständen, Angst vor dem weiteren Leben, das täglich aushalten zu müssen. Panik, weil es ein gelebter Albtraum ist, der erst mit dem Wachwerden beginnt. Ich habe das Gefühl, als sei mein Leben gelaufen, als sei ich damals mitgestorben auf dem Stuhl. Das Gefühl, niemals mehr entrinnen zu können, der Käfig steht dafür. Denn man nimmt sich selbst überall hin mit. Man kann sich vom Partner trennen, der einem das angetan hat. Doch niemals wird man sich selbst los. Enttäuschung über den Partner wird beschrieben. Dieses innere Gefängnis wird als ein Gefängnis der Schuld und der Scham empfunden. Und sie fragt sich, wohin mit meiner Wut? Sie hat Wut auf sich selbst, auf den Partner, der einen nicht bewahrt hat. Sie hat aber auch Wut auf das System, das Abtreibungen überhaupt erlaubt, ohne die Aufklärung über die Folgen. Die sind tabuisiert oder werden geleugnet. Wut auf die Institutionen, die als Beratungsstelle getarnt auf arglose Opfer lauern, weil es für sie ein Mordsgeschäft ist. Ich komme dann zum letzten Punkt, zur pränatalen Diagnostik. Bevor jetzt zu diesem Bild gleich der Text kommt, ich muss es kurz halten. Sie können das aber in dem Text, der ja auch im Internet veröffentlicht wird, da ist der ganze Text dann zu lesen, können Sie mehr noch zum Hintergrund, zum medizinischen Hintergrund dann nachlesen. Ich bringe Ihnen jetzt nur wenige Fakten, weil ich Ihnen gerne die Fallbeispiele noch zeigen möchte. In den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde die Ultraschalldiagnostik entwickelt und im Sinne der Pränataldiagnostik auch angewandt. Es kam ein Paradigmenwechsel zustande, indem man den Fokus nicht auf das diagnostische Interesse am Kind als ungeborenem Patienten, sondern als Objekt der Fahndung nach Behinderungen richtete, in wesentlichem Umfang. Das Kind soll perfekt sein, es darf keine Behinderung tragen und die Frau hat Schuld und der Mann, wenn sie das nicht verhindern, dass so ein Kind geboren wird. Die Frauen geraten zunehmend unter Druck und das alte und schöne Wort für eine schwangere gute Hoffnung zu sein, weicht immer mehr dem Belastungsdruck einer Qualitätsnorm durchlaufen zu müssen. Die Amniozentese oder Fruchtwasseruntersuchung ist die Punktion der Fruchtblase, also der Amnionhöhle durch die Bauchdecken der Schwangeren, zwecks Gewinnung von im Fruchtwasser befindlichen kindlichen Zellen. Die Punktion wird ab der 15. Schwangerschaftswoche mit geringerem Risiko ab der 16., 17. Schwangerschaftswoche durchgeführt. Es gibt auch die Frühamniozentese ab der 10. Woche, die dann aber einen höheren Fehlgeburtsanteil hat. Es werden 10 bis 15 Milliliter Fruchtwasser entnommen und in diesem Fruchtwasser befinden sich dann auch kindliche Zellen. Die werden angezüchtet und vermehrt, die Zellen der Fruchtwasserprobe, und differenziert. Die Zellen werden auf Chromosomenstörungen und Erbkrankheiten untersucht. Sie kennen das Down-Syndrom, auch Chromosom 21-Störung, Chromosom 13 per Tau, Edwards-Syndrom 18. Ich habe einmal mit einem Pränataldiagnostiker, einem bekannten Professor, vor der Woche für das Leben, als wir eine öffentliche Podiumsdiskussion hatten, habe ich ein Gespräch gesucht, weil ich mir ein Bild von ihm machen wollte, bevor wir in der Öffentlichkeit miteinander diskutieren. Ich habe ihn gefragt, wie können Sie es, da Sie sich ja als bekennender Katholik bezeichnen, wie können Sie es fertigbringen, ungeborene Kinder abzutreiben, aktiv zu töten, weil sie mit einem Down-Syndrom zur Welt kämen. Seine Antwort war, sie sind in jeder Zelle krank. Und ich habe ihm geantwortet, sie sind in jeder Zelle anders. In krank ist schon eine Wertung. Und in Deutschland werden über 90% der Kinder, einige Studien 92%, einige andere Aussagen 95% der Kinder nach pränataler Diagnostik, die man mit Down-Syndrom erkennt, getötet. Das heißt fast ein ganzes Krankheitsbild, es ist kein Krankheitsbild, jetzt bin ich selbst im schon erleben, fast ein ganzes Menschenbild, ein Menschsein, ein So-Sein im Leben, ein So-Anders-Sein wird ausgelöscht. Das geschieht heute nicht mehr mit braunen Stiefeln, sondern mit weißen Kitteln. Ich muss sagen, dass es auch die Amniozentese zu diagnostischen Zwecken, zum Wohl des Kindes gibt, wenn gewisse vorgeburtliche Krankheiten vorliegen. Dann reden wir von der Diagnostik, dann reden wir von der kurativen Intention zur pränatalen Diagnostik. Aber der größte Teil wird zur selektiven Umgang mit pränataler Diagnostik durchgeführt. Das Risiko, ein Kind durch Amniozentese zu verlieren, schwankt in der Literatur zwischen 0,4 und 1%. Das heißt, auf 100 Kinder können mindestens, also auf 1000 dann 4 oder auf 100 ein Kind sterben. Ein Kind von 100, es können aber auch mehr sein. Es gibt also eine Studie, die retrospektiv gemacht wurde von Nikolaus Papantonio im Jahre 2002. Er hat 1006 Amniozentesen nachträglich bewertet und ausgewertet und hat festgestellt, dass die Fehlgeburtsrate bei einer Untersuchung in der 16. oder 17. Schwangerschaftswoche bei Frauen im Alter von 20 bis 34 Jahren bei 2,5%, bei Frauen zwischen 35 und 39 bei 3,4%, 5,1% bei Frauen ab 40 lag. Bei Frauen, die schon eine vaginale Blutung während der Schwangerschaft vor der Punktion hatten, war das Risiko 2,4-fach auf 6,5% erhöht. Eine spontane Fehlgeburt im frühen Schwangerschaftsstadien oder eine frühere Abtreibung erhöhten das Risiko auf 8%. Eine andere Studie zeigt, dass die Komplikationsrate mit Absterben des ungeborenen Kindes innerhalb von 14 Tagen nach einer Amniozentese zwischen 1,5% bei Ausbildungsassistenten und 0,6% bei Fachärzten liegt. Aber wir reden hier von Zahlen, es geht aber immer um einen Menschen, es geht um Kinder, die sterben. Es geht darum, dass der Tod dieser Kinder in Kauf genommen wird für die gerade geschilderte Diagnostik. Und es geht um die Trauer der Frauen und Männer, die dann ihre Kinder betrauern, wenn sie sie gesund oder krank durch diese Punktion verloren haben. Und ich kenne diese Fälle. Sie haben neben der normalen, in Anführungsstrichen, Trauerarbeit eben auch mit der Schuld zu kämpfen. Sie möchten die Uhr zurückdrehen. Sie möchten rückgängig machen, dass sie ihr Kind in diese Diagnostik gaben. Sie können es nicht. Und ich appelliere hier auch an den Punkt, das muss ich offen laut sagen, die konfessionell gebundenen Krankenhäuser, katholisch wie evangelisch, führen invasive pränatale Diagnostik durch. Chorionzottenbiopsie ist die zweite häufige Methode. Sie wird meistens nach der abgeschlossenen 11. Schwangerschaftswoche angewandt. Früher war es zwischen 9. und 11. Schwangerschaftswoche der Fall. Während des ersten Schwangerschaftsdrittels ist das Gewebe im Bereich des Nabelschnuransatzes verdickt mit sich verästelnden Strukturen. Das sind die Chorionzotten, aus denen sich später die Plazenta entwickelt. Und das heranwachsende Kind und die Plazenta bilden sich aus einer gemeinsamen Ursprungszelle. Man versucht also jetzt, diese Chorionzotten durch eine Punktion durch die Bauchdecke zu gewinnen. Seltener vaginal, weil das auch eine höhere Fehlgeburtsrisikobehaftung hat. Wenn man die Chorionzotten 20 bis 30 Milligramm entnommen hat, dann versucht man eine sogenannte Karyotypisierung. Das heißt, man will ein Chromosomenbild erstellen, ein Karyogramm, und schauen, ob eben dann auch entsprechende Erkrankungen wieder vorliegen, genetisch Erkrankungen mit Anführungsstrichen, eine Veränderung, ein anderes genetisches Bild vorliegt. Gefäßverletzungen, Blutung, Infektionen nach dem Eingriff werden beschrieben. Es gibt auch eine, wie man mittlerweile weiß, Langzeitfolge, die typisch ist nach Durchführung dieser Chorionzottenbiopsie. Sie wird Lyme Reduction Defekt genannt. Das sind Deformationen an den Extremitäten des Kindes. Das Risiko dieser Deformation ist 3- bis 5-fach höher als die zu erwartende Fehlbildung ist in der Allgemeinbevölkerung von 0,03 bis 0,06% zeigt. Die Zahlen zur Fehlgeburt nach Chorionzottenbiopsie schwanken zwischen 1 und 5%. auf andere Methoden wie die Cordozentese, wo man Blut aus der Nabelschnur des Kindes in der 17. bis 20. Schwangerschaftswoche gewinnt. Die Fetoskopie will ich nicht weiter eingehen. Ich sage nur, die Cordozentese wird zum Beispiel auch kurativ, also für das Kind angewandt, wenn es eine Ringelrötelinfektion der Mutter gab, wo man also beispielsweise überprüfen will, wie es wirklich dem Kind geht. Es gibt also, wie gesagt, auch kurative Ansätze und Interessen der Ärzte, diese Methoden durchzuführen. Aber im Vordergrund stehen leider die selektiven. Kurz zum Risiko, in Anführungsstrichen, ein Kind mit Down-Syndrom zu bekommen. Ich möchte Ihnen diese Zahlen bringen, weil sie Ihnen zeigen, in welcher Relation wir eigentlich hier denken. Jede Frau wird unter Druck gesetzt heutzutage, aber ab Mitte 30 auf jeden Fall. Erwartest du ein gesundes Kind? Hast du denn auch Diagnostik machen lassen? Und jetzt möchte ich Ihnen die Zahlen, die nüchternen Zahlen dazu bringen, wovon wir eigentlich reden. Das Risiko für ein Kind mit Trisomie 21, also Down-Syndrom, geboren zu werden, steigt mit dem Alter der Mutter von 1 zu 1000 mit 30 Jahren auf 1 zu 100 mit 40 und 1 zu 25 mit 45 Jahren an. Statistisch ist in Deutschland mit der Geburt von 97% gesunden Neugeborenen zu rechnen. Für die verbleibenden 3% kann vereinfacht folgende Größenordnung angegeben werden. 2% der krankgeborenen Neugeborenen haben ihre Beeinträchtigung im Verlauf der Schwangerschaft oder unter der Geburt erworben. Nur rund 1% der Neugeborenen, wenn sie zur Welt kämen, würden mit einer ererbten oder spontan neu entstandenen genetischen Verschiedenheit geboren. Die Häufigkeit der Abtreibung habe ich Ihnen schon genannt. Die seit 1995 geltende Fassung des Paragraphen 218 kennt die sogenannte weit gefasste medizinische Indikation. Das heißt, dass eine Tötung eines Kindes, bei dem eine genetische Verschiedenheit vorliegt, mit welcher die Mutter sich außerstande sieht, ihr gegenwärtiges oder zukünftiges Leben zu gestalten, ohne Beratung und ohne Wartefrist abgetrieben werden kann. Das heißt, häufig geht es so, heute wird die Diagnose gestellt und dann wird schon das Bett bestellt für die Abtreibung am nächsten Tag. Und ich kenne Fälle, wo die Frau und der Mann so kopflos waren nach der Diagnosestellung, dass die überhaupt nicht zustande kamen und schon war die Abtreibung passiert. Die waren wie vor den Kopf geschlagen. Man muss sich ja auch erstmal mit dem Gedanken anfreunden, man muss das erstmal verarbeiten, man muss es erstmal begreifen. Ich erwarte kein gesundes Kind. Man muss erstmal Abschied nehmen von dieser Hoffnung. Das alles dauert seine Zeit. Und wenn ich in so einer äußersten extremen emotionalen Belastungssituation dann noch die Entscheidung über Leben und Tod fällen soll, dann bin ich häufig vollständig überlastet und vollständig überfordert. Die Folge ist ein totes Kind und traumatisierte Eltern. Richtig wäre, wenn man Behindertenverbände, betroffene Eltern einladen würde, Gespräche zu führen und auch mal ein Bild für das Leben mit diesem Kind zu gewinnen. Oder im Falle einer Diagnose einer nicht mit dem Leben vereinbaren Krankheit durchzusprechen, wie ist die Trauerverarbeitung, wenn ich einem Kind den natürlichen Gang des Sterbens in Mutterleib oder kurz nach der Geburt überlasse, wenn ich es dann taufen kann, wenn ich es dann verabschieden kann oder wenn ich es eben in meinem Körper und durch die Auslösung meiner Venen aktiv töte. Das ist nämlich eine vollständig unterschiedliche Art der Trauerarbeit anschließend. Und das alles braucht Zeit. Jetzt gibt es einen Versuch der Nachbesserung, wie es ja auch vom Verfassungsgericht gefordert wurde, seit Jahren aber nicht stattfand. Die Nachbesserung wird, wie ich jetzt an diesem Wochenende von einer therapeutischen Kollegin, die in dem Beratungsgremium drin sitzt, erfuhr, wohl nur darin, wenn ich es richtig verstanden habe, lesen Sie es bitte schriftlich nach, bestehen, dass man die Möglichkeit zu solch einer Beratung zwingend den Pränataldiagnostikern vorschreibt. Aber nicht verpflichtend den betroffenen Eltern. Das heißt, wenn die Eltern das in Zukunft wünschen, heute Diagnose, morgen Abtreibung, wird das auch in Zukunft gehen. Diese Abtreibungen werden dann bis zum Ende der Schwangerschaft durchgeführt. Das heißt, bis zum Einsetzen der natürlichen Venen. Und das ist dann eine Tötung eines lebensfähigen Kindes im Mutterleib. Dadurch ist es so gemacht, dass man zum Beispiel tödliche Substanzen in das Herz hineinspritzt, dass das Herz stehen bleibt oder eben, wenn es früher in der Schwangerschaft ist, die Venen auslöst und dann durch die aktive Venentätigkeit der weiche Schädel des Kindes so zusammengepresst wird, dass häufig Hirnbluten entsteht. Es ist ein grauenvoller Tod, den wir keinem Tier zumuten würden. Es ist wie in einer Gummizelle zu sitzen, die sich rhythmisch immer mehr zusammenzieht, aus der man regelmäßig den Sauerstoff abzieht und darauf wartet, dass der in dieser Zelle Sitzende an Sauerstoffmangel und Entkräftung stirbt oder eben Hirnbluten bekommt. Und das alles unter dem Mantel der medizinischen Indikation, die eigentlich dazu gedacht war, dass man, wenn das Leben von Mutter und Kind in höchster Gefährdung stehen, dann natürlich ohne zwingende Beratung eingreifen muss, vielleicht innerhalb von Minuten. Das ist pervertiert worden, es ist ausgeweitet worden auf eine völlig andere Situation. Bitte zeigen, das Bild, was Sie jetzt sehen, ich komme jetzt zu der Falldarstellung, wenn ich das noch darf. Bilder einer Schwangeren, welche nach einem auffälligen Bluttest, Trippeltest, in die Mühlen der invasiven pränatalen Diagnostik geraten ist. Und ich zitiere dann wörtlich und ich beschreibe kurz die Bilder, die Sie sehen werden. Sie hat die Bilder im Rahmen einer Gesprächsarbeit mit mir nach der Geburt der Tochter gemalt, weil sie sich nicht vergeben konnte, dass sie das Leben der Tochter gefährdet und die Beziehung zur Tochter belastet hat. Dieses Bild, was Sie jetzt sehen, die Schwangere erhält den Anruf, dass der Bluttest, also der heißt dann Trippeltest, da werden verschiedene Indikatoren getestet, ob vielleicht eine Behinderung vorliegt. Er ist oft falsch positiv. Die Schwangere erhielt also den Anruf, dass der Bluttest auffällig sei. Die Frau malt sich gespalten, wie Sie sehen, in Rot, von ihr als Farbe des Lebens beschrieben, und Schwarz. Das ist das Bild davor. Sie müssen eins zurück. Nee, in die andere Richtung. Genau. Noch eins zurück. Das allererste Bild, wo das Telefon hängt. Die rechte schwarz gemalte Hand ist als Zeichen der Anspannung zur Faust geballt. Das Kind, verborgen in der Hoffnungsfarbe grün, verliert seine Kontur und ist eingeengt von einem schwarzen Kreis. Dies korreliert mit den gespaltenen Emotionen der Frau im Hinblick auf den Ausgang der Untersuchung und der Schwangerschaft. Sie schreibt: Das Risiko ist erhöht. Ich habe es gewusst. Der Boden tut sich auf und ich falle unendlich tief. Ich bin mir doch so sicher gewesen. Und nun ist meine Sicherheit bis ins Mark erschüttert. Es ist behindert. An etwas anderes kann ich nicht mehr denken. Wie eine leere Hülle fühle ich mich. Der Kopf ist leer, der Bauch ist leer. Alle starren jetzt auf meinen Bauch. Was befindet sich in meinem Bauch? Das zweite Bild zeigt die durch das Testergebnis eingetretene Trennung in Kopf und Bauch. Die Farbe schwarz überwiegt. Aus einer intakten Beziehung zwischen Mutter und Kind ist eine Schwangerschaft auf Probe geworden. Die Frau hat keine Bodenhaftung mehr. Die Beine fehlen. Sie ist auch im Antrieb blockiert. Die Arme fehlen. Die Haare stehen ihr vor Angst zu Berge. Die weit aufgerissenen Augen schauen ins Leere. Das Kind ist in einem Strudel mit ungewissem Ausgang geraten. Sie sagt, ich fühle mich vom Leben abgeschnitten, spüre meinen Bauch nicht mehr. Sie fühlt sich auch vom Kind wie abgeschnitten und sie sagt, meine Schwangerschaft habe ich auf Eis gelegt. So wird dann aus dem pränatalen Kind ein pränatales Objekt. Ja, das nächste Bild. Im dritten Bild hat die Frau die Situation der Fruchtwasserpunktion aus ihrem Erleben dargestellt. Die Frau kann keinen Blickkontakt zum Ultraschallbild des Kindes halten. Sie hält sich die Augen zu. Es geht um Leben oder Tod des Kindes in Rot gemalt. Die überdimensional große Punktionsnadel wird als vitale Bedrohung des Kindes erlebt. Die rechte Hand liegt wie schützend auf dem Leib und ist doch hilflos. Die grüne Farbe der guten Hoffnung hat den Körper der Schwangeren verlassen und trägt sie doch, denn die Untersuchungsliege ist grün. Der Liege fehlt aber der Kontakt zum Boden, sollte die Hoffnung trügerisch sein. Auf der rechten Seite verlässt der Mann das Bild, von der Frau abgewandt. Die Schwangere wünschte, dass er draußen wartet und fühlt sich nun doch allein. Auch die Beziehung zum Vater des Kindes, zum Ehemann, wird durch den Konflikt der Entscheidung zur invasiven pränatalen Diagnostik belastet. Letztlich ist die Frau allein, sie schreibt. Wie geht es dem Kind, wenn ich es jetzt doch verliere? Wenn ich erfahre, alles ist in Ordnung und es stirbt dann? Entsetzliche Ängste packen mich. Das nächste. Im vierten Bild ist die Frau gefangen in der Spirale ihrer Ängste und ihrer depressiven Gefühle. Sie will ihre um die Fragen von Behinderung, Kindsverlust oder Abtreibung kreisenden Gedanken nicht mehr hören und hält sich die Ohren zu. Sie ist ganz dunkles Gefühl der Angst und der Todesfantasie. Der Kontakt zum Kind ist völlig verloren, es wird nicht mehr dargestellt. Das einst vitale Rot ist zu einem Kreuz geworden, das die Punktionsstelle markiert. Die Frau liegt hilflos wie ein Embryo in ihrer dunklen Höhle. Sie ist unbewusst mit dem Kind identifiziert, was ihre embryonale Haltung zeigt, und erlebt andererseits, dass ihr Kind zum Objekt der Diagnostik und vielleicht der Abtreibung geworden ist. Sie hat in dem Konflikt ihr Gesicht verloren und wartet hilflos wie das Ungeborene auf den Ausgang der Diagnostik. Das nächste. Im fünften Bild sieht die Frau ihr Kind abgetrieben vor sich liegen und setzt sich mit dem Thema im Fall einer schlechten Nachricht auseinander. Die Frau arbeitete in einem medizinischen Beruf und wusste, wie das Kind dann aussehen würde. Das Kind liegt schlaff und tot in einer gelben Farbe, dem Desinfektionsmittel Rivanol entsprechend, das in der Klinik, in der sie war, als Abtreibungsmittel eingesetzt wird. Die schwarze Nabelschnur steht für den Tod. Die Frau wartet zu diesem Zeitpunkt auf das Untersuchungsergebnis und setzt sich mit der Ambivalenz auseinander, das Kind im Falle einer Behinderung zur Welt zu bringen oder abtreiben zu lassen. Sie schreibt: Hoffentlich verliere ich das Kind nicht durch all die Aufregung. Wie können eine Mutter und ihr Kind eine solche Tortur bloß überleben? Gibt es denn, ich will dich über alles lieben, aber nur wenn du gesund bist? Das nächste Bild. Im sechsten Bild ist die erlösende Nachricht da, das Ergebnis ist in Ordnung. Die Frau hat wieder ihre ganze Gestalt und ihr Gesicht. Das Kind ist in lebendigem Rot sichtbar in ihrem Leib. Sie steht auf grünem Grund und darf wieder gute Hoffnung sein. Das Schwarz des Todes ist dem Rot der Vitalität gewichen. Über der Frau schwebt ein göttlicher Bote. Sie sagt: Ich glaube, ganz kurz hat mich ein Engel zu sich in den Himmel geholt. Niemals werde ich in diesem Leben diesen Augenblick vergessen. Einen Augenblick voller Dankbarkeit, tiefsten Glücks und innerster Verbundenheit mit meiner Tochter. Die Hand des Partners greift nach der Hand der Frau, aber der Kontakt ist noch gestört. Die Zeit der eigenen Identitätskrise hat auch die Partnerschaft schwer belastet, übrigens über Jahre. In dem beschriebenen Fall zeige ich Ihnen den glücklichen Ausgang. Zum Schluss meines Vortrags bringe ich Ihnen jetzt zwei Bilder, die einen unglücklichen Ausgang zeigen und die Ihnen auch verdeutlichen, wie die Trauerarbeit dann erschwert ist. Bitte das folgende Bild. Sie sehen da ein Kind, dessen Hand wie zum Winken erhoben ist. So hat es die Frau gedeutet. Mein Kind winkt mir. Die Patientin verlor ihre Tochter im Sommer 2006 im fünften Schwangerschaftsmonat. Sie suchte mich dann in diesem Jahr im Frühjahr auf, nachdem sie 2007 ein weiteres Kind im dritten Schwangerschaftsmonat verloren hatte, spontan, und 2008 ein Kind zur Welt brachte. Ihre ältere geborene Tochter ist 13 Jahre alt. Sie kommt zu mir wegen zunehmender Angst- und Panikattacken sowie wegen einer depressiven Störung. Ich habe sie in der Tagtraumarbeit im Katatürn Bilderleben eine Blume bildern lassen. Sie stammte aus der Türkei und sie sah ein Lavendelfeld mit Mohn und plötzlich bricht das Bild ab. Sie konnte die Blume nicht mehr halten und sie sagt: Ich sehe mein Kind im fünften Monat. Ich frage, wie es ihr geht, wenn sie das Kind. Und sie sagt, dass der Tod so nah ist. Dann erzählt sie von der Punktion. Ich habe vorher gesehen, wie die Hand des Kindes sich bewegte im Ultraschall, als ob es winken würde. Dann haben sie die Punktion gemacht. Eine Woche später war das Kind tot. Ich musste es zur Welt bringen. Bitte das nächste Bild. Ja, es war das Bild, was ich meinte. Zurück. Da muss ich dran denken, dass es den Mund offen hatte in dem Tuch. Ich habe es hinterher noch gesehen in dem Tuch, wie es leblos da lag. Es war noch dünn, ein kompletter Mensch, ganz dünn, ganz zierlich, ein Mädchen. Haben Sie ihr einen Namen gegeben? Sie heißt Daria. Ich habe den Namen geändert. Ich habe oft das Bild von der Kleinen, dann packt mich die Angst, dass wir so vorübergehend sind. Dann bin ich so bedrückt. Ich sage, das kann ich verstehen. Es ist ja auch ein Kind, das ihnen fehlt. Die Frauenärztin meinte, so erinnert sie sich, die Nackenfalte sei in Ordnung, die Blutwerte stimmten nicht, eben dieser Trippeltest. Da könnte man, so meinte die Frauenärztin, noch was machen. Sie meinte die Abtreibung. Dabei hätte ich auch ein behindertes Kind haben wollen. Die Frau hat das gar nicht ganz verstanden, um was es ging. Wie hat denn ihre Frauenärztin nach der Fruchtwasserpunktion reagiert, als sie dann zur Kontrolluntersuchung wiederkam? Die hat Ultraschall gemacht, dann sagte sie, ich zitiere, Scheiße, und ist aufgestanden. Dann hat sie gesagt, dass das Kind keine Herztöne mehr hat. Es hatte kein Fruchtwasser mehr. Das ist eine befürchtete Komplikation, dass ein Fruchtwasserverlust nach der Punktion eintritt. Es lag im Trockenen. Sie meinte, die hätten mir das sagen sollen mit der Nachkontrolle. So kam ich erst 4 Wochen später. Ich ging mit dem toten Kind im Bauch in die Uni. Die wollten mich nicht sofort aufnehmen. Da hat mein Mann Druck gemacht. Ich bekam nachts die Wehen. Ich dachte, da wäre eine Hebamme im Kreissaal. Ich war ganz allein in der Nacht und hatte viele Schmerzen. Diese Frauen werden dann oft allein gelassen. Ich musste zur Toilette. Das Kind kam. Die Nabelschnur durchtrennte die Schwester und sie machte das Foto mit der Polaroid-Kamera. Ich möchte an dieser Stelle dieser Frau danken, dass sie mir das Vertrauen geschenkt hat, mir diese Bilder zu geben. Das ist ihr wirklich nicht leicht gefallen. Haben Sie das Kind zum Begräbnis bekommen? Die Frau sagt, es wog zu wenig. Einen Monat später begrub der Pfarrer eine Sammelurne auf dem Friedhof. Er verschenkte Engel an die Eltern. Die Patientin schenkte ihren Engel dann der Schwiegermutter. Die meinte, ob sie noch einen Engel haben könnte. Das tat mir sehr weh. Der Schwiegervater fragte nach abgetrennten Armen und Beinen. Das war völlig daneben. Also wie unsensibel dann auch mit ihr umgegangen wurde. Ihre älteste Tochter war damals 11 Jahre alt. Sie weiß vom Tod der Schwester keine Einzelheiten. Die Umgebung ignorierte den Tod des ungeborenen Kindes. Sie erfuhr keine Anteilnahme, kein Mitleid. Sie fühlte sich einsam und leer, vermisste Wärme und Anteilnahme. Immer wieder ging der Gedanke durch ihren Kopf, ich hätte es doch auch behindert genommen. Warum habe ich die Punktion machen lassen? Ihre Mutter lebt weit weg. Der Vater verbietet den Kontakt zur Tochter, die aus den familiären und traditionellen Grenzen ausgebrochen ist. Die Mutter rief die Patientin nach dem Tod des ungeborenen Kindes einmal heimlich an und erzählte, sie habe außer den 6 lebenden Kindern auch eine Fehlgeburt gehabt. Da seien ihr vor Trauer die Haare ausgefallen und sie habe nichts mehr essen können. Ein Jahr später kriegten wir die Rechnung über die Punktion, über 50 Euro. Da fing ich gerade an, das zu verarbeiten. Das hat mir sehr weh getan und alles wieder aufgerissen. Die Frauenärztin meinte, es war wohl krank, als ich mit ihr sprach. Aber es hat sich doch noch bewegt beim Ultraschall. Es hat gewunken mit der Hand. Ich denke, dass ich könnte jetzt noch von der Fehlgeburt und der Verarbeitung sprechen, da würde ich aber noch 5 Minuten brauchen. Soll ich das tun oder soll ich aufhören? Soll ich machen? Die zweite Fehlgeburt war ein Jahr später im 3. Schwangerschaftsmonat. Die Patientin war vorher wegen Blutungen 3 Wochen vorher im Krankenhaus. Es verletzte sie, dass man ihr keinen Mutterpass geben wollte, weil die Schwangerschaft auf der Kippe stand. Man sagte, das sei jetzt keinen Mutterpass wert. Aber ich war doch trotzdem Mutter. Das hat sie abgewertet. Wieder fühlte sich die Patientin in ihrer Situation nicht wahrgenommen und wertgeschätzt. Nach der Entlassung verlor sie zu Hause das Kind auf der Toilette. Sie sah das kleine Gesicht. Der Körper steckte in der Fruchthülle. Das Gesicht sah aus wie von einem richtigen Baby, sagt sie. Die Augen waren geschlossen. Sie weiß nicht, ob es ein Junge oder Mädchen war. Dem Kind hat sie noch keinen Namen gegeben. Als ich sie nach Trauerritualen frage, erzählt sie, dass sie Steine gesucht und gewaschen habe. Auf diese Steine möchte sie einen Namen schreiben und zu den Gräbern bringen. Ich finde es blöd, dass sie getrennt beerdigt sind. Das zweite Kind liegt auf einem Friedhof mit schwarzer Kapelle, billiges Holz drauf. Die Beerdigung war auch nicht so schön, so ohne Mitgefühl, wie angreifbar das Leben ist. Als Ziele für die Therapie gibt die Patientin an, sie leide seit den Fehlgeburten stark unter Angst vor dem Tod und Angst vor Krankheiten oder dass ihrer Familie etwas passiert. Sie möchte ihren Lebensradius wieder erweitern. Sie kann zurzeit das Haus nur wenige 100 Meter verlassen ohne Angstattacken. Sie kann nicht selber Auto fahren. Sie leidet darunter, dass alles in ihr so dunkel wurde. Im Vordergrund der therapeutischen Arbeit wird stehen, der Patientin durch ich-stützende und ich-stabilisierende Interventionen zu helfen, sich der ganzen Brandbreite ihrer Emotionen zu stellen und die zum Teil verdrängte Trauerarbeit zu leisten. Auch die abgespaltenen aggressiven Emotionen über den durch die Punktion ausgelösten Verlust des ungeborenen Kindes gilt es zum gegebenen Zeitpunkt bei ausreichender Belastbarkeit zu bearbeiten. Dann wird auch der Zeitraum gekommen sein, die Schuldgefühle über die Zustimmung zur pränatalen Diagnostik anzuschauen und durchzuarbeiten. Der Engel, welcher ihr der Pfarrer bei der Beerdigung schenkte, den erlebt sie als inneren Begleiter. Er kann für die muslimische Frau ein Begleiter, ein innerer Helfer auf ihrem Weg sein, ihre Kinder bei Gott geborgen und versorgt zu wissen. Ich versuche immer, diese inneren Helfer zu finden, diese innere Stabilisierung. Nur durch eine gelungene Trauerarbeit mit Namensgebung für beide Kinder und Trauerrituale nach den Vorstellungen und Möglichkeiten der Patientin wird ihr eine Integration des Verlustes und eine lebendige und lebenszugewandte Beziehung zu ihren geborenen Kindern und ihrem Ehemann gelingen. An dieser Stelle möchte ich jetzt meinen Vortrag beenden. Was ich noch nachtragen werde, wenn Sie es schriftlich lesen, Das ist ein Zitat einer Veröffentlichung von einer Leiterin einer Beratungsstelle zur pränatalen Diagnostik im Deutschen Ärzteblatt von 2006. Sehr lesenswert. Ich bitte Sie, das alles in Ihr Gebet zu legen, wie ich es täglich auch tue, denn wir können nur durch den Wandel der Herzen im Heiligen Geist, im Schutz des unbefleckten Herzens Mariens, erwarten, dass sich all dies ändert. Lassen Sie uns täglich das gemeinsame Angelusgebet nutzen, um das Fiat, das die Gottesmutter gesprochen hat, zu einer Stelle, zu einem Andocken zu nehmen, dass wir darum bitten, dass viele, viele Frauen das im Heiligen Geist, der das Wunder schenken kann, alle Frauen Ja sagen zu ihrem Kind. Wir dürfen nicht zu klein sein in ihren Wünschen. Klein ist das, was nicht gelingt. Wir dürfen vor Gott groß sein mit dem, was wir uns wünschen. Und lassen Sie uns darum bitten, dass ein Netzwerk entsteht, um den betroffenen Frauen und Männern zu helfen über der Trauerarbeit und den Familien, dass das Post-Abortion-Syndrom bearbeitet wird, dass es gelehrt wird an den Universitäten, erforscht wird in Studien, dass es aufgebrochen wird, dieser Käfig des Verleugnens und Verdrängens, und dass wir das nur im Heiligen Geist und im Gebet erreichen können. Das weiß jeder, der diese Arbeit tut. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Frau Dr. Jäger. Herr Frau Meisterin, die gebetet haben, der von hier stand. Es besteht noch die Möglichkeit für zwei Fragen, bevor wir dann die Pause haben und Frau Bewohner über die konkreten Gebetsschritte zu aufhalten, wenn es alles aus der Sicht eines Mannes sicher besprechen wird. Gibt es eine konkrete Frage, die alle betrifft und die Verlobten? Dann gerne jetzt. Sie können diesen Vortrag in circa ein, zwei Wochen auch am Internet dann anhören oder runterladen, oder es wird auch die DVD für den Vortrag dann auf der Internet-Webpage zu bestellen geben oder hinten in dieses Ausführen wird Ihnen zugeschickt. Bitte, und eine Frage erst noch, oder?
Nur eine ganz kurze Frage. Diese muslimische Frau, war das dann in der Moschee, wo sie das Kind beerdigt hat, oder in einer katholischen Kirche?
Sie hat die Frage zur Beerdigung dieses Kindes im Bild. Ist das auf einem konfessionellen Friedhof, also Moschee geschehen, oder?
Auf einem konfessionellen Friedhof durch einen katholischen Priester.
Eine Frage, bitte, Maria.
Eine kurze Frage. Sie sagen, die Trauer, sie muss aufgearbeitet werden. Ich habe in meinem früheren Beruf in einem Unfallkrankenhaus gearbeitet, wo zerfetzte Menschen praktisch eingeliefert wurden. In einem Fall auch zwei junge Brüder tot. Nach Motorradunfall. Es war damals üblich, der Mutter eine Spritze zu geben, damit sie das überlebt. Und das hat sich ausgedehnt. Was halten Sie davon, in solchen Schocksituationen dann medikamentös mit einer Spritze zu unterstützen?
Ich denke, das muss man vom Einzelfall abhängig machen. Ich glaube, es gibt Fälle, da ist eine Injektion mit einem Beruhigungsmittel oder vielleicht auch eine Tablette der richtige Weg. Es muss ja nicht gleich eine Menge, eine Dosis sein, die einen völlig aus der Wahrnehmung holt, aber vielleicht etwas dämpft, vor allen Dingen, wenn beispielsweise Herzerkrankungen oder andere Risikofaktoren da sind, die ansonsten auch eine Bedrohung für Leib und Leben der schockierten Person bedeuten können. Ansonsten denke ich, dass also auch das Erleben von dem, was geschehen ist, das ist etwas, was auch die Trauerarbeit erleichtert. Beispielsweise, wenn ich einen Menschen gepflegt habe und er stirbt, dann habe ich einen anderen Ansatz in der Trauerarbeit, als wenn ich diesen Menschen in einem Pflegeheim hatte, aus was für Gründen auch immer, und ihn vielleicht ganz selten besucht habe und er stirbt. Weil mir ist ganz viel entgangen von dem Weg, der Pflegebedürftigkeit, der Erkrankung und dann auch der Erkrankungssymptome hin. Also ich glaube, je authentischer dieser Weg in der Begleitung ist, desto besser ist es auch für die Trauerarbeit. Aber es gibt halt sicher auch Grenzsituationen, wo man einfach helfen muss, indem man es auch dämpft, was wahrgenommen wird. Oder auch ganz entzieht.
Bitte, damit die Leute auf der Rede, die alles die Frage sind, wir müssen auch daran denken, dass es damit viel mehr vorbeigeht.
Diese Theorie gefallen mir jetzt. Es erstaunt mich immer wieder, dass abgetriebene Kinder oder eben Kinder nach Verlust, also nach Abortion, dann in ein Sammelgrab beschattet werden. Es ist doch sinnvoller, mir hat eine Frau erzählt, sie hat ein Kind verloren und sie hat später die Hebamme gebeten und es wurde dann in Familiengrab beschattet. Das ist doch viel, dann ist es Teil der Familie.
Ich denke auch, wann immer man das kann, ist so ein Bezug, der ja dann auch zur Familie hergestellt wird, ganz wichtig. In meinem Falle war es so, dass ich leider selbst durch eine Eilatersschwangerschaft und eine Ruptur dieser Schwangerschaft tief in Narkose lag und nichts mir blieb vom körperlichen Sein meines verstorbenen Kindes. Ich habe aber auf dem Grab meines Vaters eine Lampe hingestellt und unsere geborenen Kinder haben von klein auf erlebt, dass wir zwei Lampen anzündeten, wenn wir da hingingen und sind damit groß geworden, dass es diese Lampe für ihr Geschwisterkind ist, dem wir auch einen Namen, nämlich den Namen Elias, gegeben haben. Und ich glaube, dass dieser personale und familiäre Bezug hilfreich sein kann bei der Trauerarbeit, dass wir es rausnehmen aus dieser ja auch Verdrängung in diesem Kollektiven. Aber ich denke, das ist immer noch besser, als wenn gar nichts da ist.